Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler.
Daniele Bagozza. Diesen Namen, den dürfen Sie sich sehr gerne merken. Er ist seit der vergangenen Saison einer der besten Snowboarder unseres Landes. Aktuell sogar der Beste.
Ja, 4 Weltcup-Siege gehen auf sein Konto. Diese Saison war für ihn ein regelrechter Befreiungsschlag. Davon erzählt er jetzt in Feuer und Flamme.
Wir hören aber auch von seiner Liebe zu alten Gestellen und Gesellen, alten Autos. Er ist ein großer Oldtimer-Fan und ja, da hat es ihm vor allem ein Fahrzeug sehr angetan.
Wo er nicht mal gescheit Platz hat und deshalb immer das Dach aufmachen muss, um den Kopf rauszustrecken.
Das hören wir. Daniele Bagozza, jetzt bei dir, Daniel.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
Hallo, guten Morgen an alle Zuhörer.
Du bist ja ein waschechter Grüner, der wirklich gerade eine Hammer-Saison hinter sich hat. Hammer trifft das am besten, oder? Wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich gut ausdrücken können, die Saison. Es hat vielleicht ein bisschen an Konstanz gefehlt. Deswegen ist mir die Slalomkugel unten durch entnommen worden. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine super Saison gehabt und bin mega zufrieden.
Ich habe es gerade eben gesagt, 4-mal Weltcup-Sieger. Bei 2 weiteren standst du auf dem Podest. Für die kleine Kristallkugel im Parallelslalom, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, hat es leider nicht gereicht. Sehr traurig oder sagst du, ja, nächstes Jahr dann?
Ja, beides zugleich. Sehr traurig in dem Moment. Nachdem, dass ich dann das Rennen und die Saison abgehackt habe, habe ich dann gesagt, ja, okay, nächstes Jahr versuche ich es noch.
Bei diesem letzten Rennen bist du bereits in der Qualifikation gescheitert. Wie sehr hast du dich darüber geärgert in dem Moment?
Ja, ziemlich, ja. Das Schlimmste war dabei, dass ich jetzt nicht einmal einen Fehler gemacht habe beim Fahren. Mhm. Ich bin einfach zu konservativ gefahren, zu sicher gefahren. Ich habe nicht gewollt Fehler machen und in dem nicht Fehler zu machen, bin ich einfach brutal langsam gewesen. Und das hat, ja, wie gesagt, schon bei der Quali gescheitert.
Hast du den Sieg zu sehr gewollt, kann man das so auch sagen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist eben, ich habe sehr viel Druck gehabt und ich mir selber viel Druck gemacht, jetzt beim letzten Rennen und ja, das hat leider nicht, hat sich nicht zu meinem Vorteil auskristallisiert und ja, nichts, ich kann leider Erfahrung draus ziehen und dass ich dann in die nächsten Jahre den Druck sozusagen zu meinem Vorteil tragen kann, war halt ideal.
Das ist jetzt 3 Wochen her, liegt dir das immer noch ein bisschen auf dem Magen, merken wir hier so am Frühstückstisch bei uns?
Nö, doch, ja, ja, auf jeden Fall, das wird mir sicher karrierelang auf dem Magen liegen, aber oh, ich denke, es gehört zur gesunden Athletenmentalität, dass man sozusagen das fast als Niederlage abstempeln kann, dass man dann umso motivierter in der nächsten Saison in startet.
Ja, und am Tag danach aber wieder ein Sieg im Mixed Parallel Riesentorlauf. Das war dann wie Balsam auf der Seele, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, die Lucia ist super gut gefahren und
hier du doch auch, weil ansonsten hätte es nicht gereicht.
Ja, ja, nein, auf jeden Fall. Ja, wir haben ein gutes Team, sie und ihr. Und wir haben nächstes Jahr die WM. Ich hoffe, dass die Teamkonstellation noch bleiben wird. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir sicher gut abliefern werden.
Wie viel trainiert ihr miteinander?
Wir trainieren alle mit der Mannschaft miteinander. Das Team, das Parallelteam fahren, das trainiert man praktisch nicht. Da fährt allem zuerst der Mann runter. Dann sagt ein Trainer durch einen Funk, gibt er ein 3-2-1 in der Frau oben und sie startet noch. Was eben ziemlich schwierig ist, weil mit dem Funk und der Trainer kann das auch nicht gescheit einschätzen. Dann kann es eben sein, dass die Frau voll auf der Klappe draufschlägt oben und dann startet sie mit einem mega Nachteil. Das ist in Sebenbackerstein passiert. Da habe ich ihr ein bisschen einen Vorteil verschafft. Da haben wir immer 2 oder 3 Zehntel Vorsprung gehabt. Und durch den Trainer und durch den Funk hat sie das irgendwie falsch interpretiert. Schlag voll auf die Klappe auch. Und ist beim ersten Tor schon ein Tor zurück gewesen. Das ist jetzt ziemlich blöd gewesen. Dann sind wir eben 2. geworden, deswegen gerade im großen Finale. War echt auf dem Podest, deswegen war das nicht so schlimm.
Würde das aber bedeuten, wenn ihr euch auch nicht gut verstehen würdet, würde das trotzdem funktionieren?
Ja, ja, auf jeden Fall.
So unterm Strich, oder?
Ja, 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 auf jeden Fall. Ja. Es ist eine Hand wascht die andere. Das ist eben, wenn ein Mann ein bisschen einen Nachsprung sozusagen auf die Schultern von der Frau lässt, dann bügelt es die Frau aus und sonst halt umgekehrt.
Dein bisher bestes Jahr war das. Warum aber genau dieses Jahr? Was war da anders als in den anderen Jahren? Was glaubst du?
Es ist, ich war jetzt 4 Jahre ohne Podest. 4 Jahre war ich zwar konstant, Top 10, Top 5 auf der Mal. Aber das bisschen mehr hat allem nicht, hat allem gefällt. Also, auf einem Podest anzukommen, hat es allem gefällt. Es hat allem ein paar Hundertstel gefällt. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir mal was anderes. Dann habe ich vieles umgestellt. Ich habe einen neuen Trainer gekriegt, einen neuen Skiman. Das hat mir auch sehr Freude bereitet. Ein grüner Skiman, mit dem ich super Verhältnis habe. Und wir haben echt eine super Zusammenarbeit auch mit dem Team. Praktisch, sie haben jetzt die Teams limitiert. Wir haben praktisch mit dem Roland Fischnaller und ich und Gabriel Mesner, was leider verletzt ist heuer, haben wir ein kleines Team. Praktisch, wir haben in Thaler Markus als Skiman in Grüner und Maurizio Rodatis ist unser Coach. Praktisch, wir haben 2 Leute für uns 3 Athleten. Da können wir in einer kleinen Gruppe super gut individuell arbeiten. Ich finde, das hat sicher einen mega Unterschied gemacht, so wie Material habe ich viel umgestellt und Mentalität.
Eben, Training. Mental wollte ich dich fragen, mental sicherlich auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es war eben die letzten paar Jahre, war das halt mit dem Druck ein bisschen. Und durch den Sieg in Davos bin ich viel lockerer geworden. Ich habe gewusst, praktisch mit dem Sieg habe ich noch gesehen, dass ich auch auf Siege fahren kann und den ganzen Druck, was ich jetzt in den letzten 4 Jahren, dass ich mir den auch gebaut habe, dass da keine Podeste waren, ist der Druck total weg gewesen und dann einfach Spaß gehabt beim Fahren und dann sind halt die anderen Podestplätze noch dazugekommen.
Du bist jetzt wirklich an der Weltspitze angekommen. Wie fühlt sich diese Spitze jetzt wirklich an für dich? Das ist ja noch relativ frisch.
Ja, gut. Sehr gut, aber natürlich bleibe ich bescheiden. Jetzt, ich werde gleich viel trainieren wie davor. Ich werde sogar umso mehr, weil es hat eben heuer für die Kugel nicht gereicht. Das ist ein Zeichen, dass ich ein bisschen mehr liefern muss. Und ja, motivierter bin ich auf jeden Fall.
Aber kommen wir nochmal ganz kurz zum Druck. Als erfolgreicher Sportler, wie geht man da erfolgreich auch mit dem Druck um? Musstest du das erst lernen? Hat dir da irgendjemand Tipps gegeben, ein Coach oder irgendwas?
Ich denke, jeder Athlet tut den Druck anders verwalten und interpretieren. Es sind ihre, die auf Druck glänzen sie und den richtig abliefern und ihre, dass sie dass wenn ein bisschen Druck ist, dann geht überhaupt nichts. Ich finde, das geht noch Charakter und noch Athlet.
Bei dir? Wie ist es bei dir?
Bei mir ist mehr, wenn ich Spaß habe, wenn ich locker drauf bin, dann kann ich am meisten abliefern. Und dann versuche ich eben, die Umgebung sozusagen umzustreben an vor Rennen.
Wie bist du aber sonst noch? Also wofür bist du sonst noch Feuer und Flamme beispielsweise? Was begeistert dich?
Ich habe eine große Leidenschaft für die Oldtimer mit meinem Tata zusammen. Wir haben jetzt eine kleine Konnektion, wo ich nicht sagen, aber ein paar kleine Auto Bianchi Bianchine. Ja. Das sind super kleine süße Cabrios, mit denen wir im Sommer viel rumcruisen. Und die Leidenschaft dann eben seit ein paar Jahren für mich entdeckt und wir leben da ein bisschen zusammen.
Aber was gibt dir so ein Oldtimer? Was ist das für ein Gefühl oder warum begeistern die dich?
Ich finde die Geschichte, wenn man denkt, dass so ein Oldtimer 60 Jahre alt ist und das steht noch da in vollem Glanz und Schönheit, weil es ist ein Stück Geschichte, was da auf die 4 Räder rumfährt, das begeistert mich und das ist einfach etwas Kleines, etwas Süßes. Nicht? Das ist nicht jetzt ein protzer Auto oder so, aber wenn du auftauchst, dann schauen alle an und sagen, ah, das ist ein süßes Auto. Und
ich habe schon ein Foto von dir gesehen auf Instagram, da war der Kopf, glaube ich, draußen, oder, vom Auto?
Ja, eben, die Autos waren eben damals also ziemlich klein, wie die Leute ein bisschen kleiner waren damals. Und ich mit Übergas bin jetzt nicht, mit 1,82 ist das Auto echt zu klein für mich.
Wenn du jetzt nicht trainierst, Daniele, oder gerade auf dem Schnee unterwegs bist oder im Oldtimer, was machst du sonst dann am liebsten?
Motorrad fahren tue ich sehr gerne. Jetzt seit eigentlich ewig schon, jetzt eben mit dem Training und so, bin ich nicht mehr viel unterwegs, aber halt wenn's geht, bin ich eben gern mit dem Motorrad rum und auch mit den Kollegen fahren wir gerne am Gardasee rum. Da unten ist eine super coole Community und dann leben wir das Motorrad live ein bisschen.
Und was macht dir überhaupt keinen Spaß? Gibt's da was, wo du sagst, na?
Boah, das ist jetzt echt eine interessante Frage.
Fällt dir nichts ein, ist ja auch gut. Fällt dir nichts ein, ne? Hammer-Saison für die kleine Kristallkugel. Im Parallelslalom hat es ganz knapp nicht gereicht. Beim entscheidenden Rennen bist du schon in der Qualifikation leider ausgeschieden. Was ist dir da in dem Moment durch den Kopf gegangen? Frage ich extra danach, weil das noch relativ frisch ist.
Ja,
hast du dir gedacht, Daniele!
Natürlich, ich habe eine schlechte erste Quali gemacht, war vielleicht schön umzuschauen, aber sie war einfach langsam. Und nach der ersten Quali habe ich eigentlich schon gesehen, hast du, das wird sich nicht mehr rausgehen. In der zweiten Quali habe ich dann gesagt, ja gut, jetzt muss ich alles riskieren. Dann habe ich ein Brett genommen, was ich eigentlich nie gefahren bin, heuer, in Lauf, ein paar Freifahren oft einmal, aber jetzt nicht. Aber durch den, dass es eben länger war und dass der Lauf ein bisschen länger gesteckt war, habe ich gedacht, weißt du, vielleicht könnte ich es mit dem Brett noch machen. Na, habe ich einen guten zweiten Lauf gemacht, war zwar Laufbestzeit, hat aber leider trotzdem nicht für die Finalläufe gereicht und deswegen, da war mein Rennen und sozusagen die Kugel eigentlich schon für mich Geschichte.
Trotzdem
oder ein Traum eher, ja.
Besonders jetzt die Frage, wie schafft man es aber dann als Spitzensportler am Tag danach wieder so gut zu sein und zu gewinnen?
Es gibt bald Momente als Athlet, wo man traurig ist oder halt, wo man Sachen bereuen kann. Die Phase habe ich ein paar Stunden, dann schaue ich das ein bisschen zu verarbeiten und dann schaue ich eben die Energie, die negative Energie oder so, was ich gehabt habe, in Motivation umzuwandeln und dann das Beste von mir rausholen und sagen, na, mit der Niederlage kann ich jetzt nicht die Saison aufhören, weil das war, dann hätte ich einen schlechten Sommer gehabt.
Hast du in der Nacht viel geschlafen?
Ich seit Polen, praktisch seit Mitte der Saison, schlafe ich nicht gut bei den Rennen leider.
Schon, weil auch noch immer noch Druck, oder?
Ja, seit Polen praktisch da nicht gesehen, dass ich eine Chance auch gehabt hätte auf der großen Kugel. Ich war lange als Zweiter im Gesamtweltcup für die große Kugel und da habe ich wirklich schlechte Nächte gehabt. Da muss ich eben schauen, die nächsten Jahre vielleicht pflanzlich oder mit Yoga oder mit Musik irgendwie, dass ich mich da ein bisschen abruhigen kann und dass ich halt gescheit schlafen kann, weil ich denke, das hat sicher auch ein bisschen Schlechtes auf meiner Saison dazu beigetragen.
Wie hat das bei dir eigentlich mit dem Snowboarden angefangen? Wann war das? Wie war das?
Ja, das war eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Ich habe damals mit 10 oder 11 angefangen. Ein Kollege von mir hat es mir empfohlen und gesagt, ja, Snowboarden cool, nicht? Das war damals das war praktisch umfangs in die 2000er, 2005 ungefähr. Und da war Snowboarden eben etwas Cooles, nicht? Und dann habe ich meinen Tata gefragt, ja, du kannst mir nicht in einen Snowboardkurs einschreiben, weil ich in das Snowboarden war, ist nicht so leicht umzufangen. Und hingeschrieben und passt. Dann hat er gesagt, ich muss da und da sein, da aufkreuzen. Und dann, da waren alle mit dem Raceboard, nicht mit dem Softboard. Nicht? Dann, ja, geschaut, nicht? Praktisch, das war der Snowboard-Club, der was Rennen fährt. Nicht? Und nicht ein Snowboard-Kurs mit einem Snowboard-Lehrer. Nicht? Und ja, so praktisch angefangen mit den Rennen.
Mitgehangen, mitgefangen dann, oder?
Ja, und nie mehr aufgehört.
Dich hat also immer schon dieses eine Brett fasziniert. Skifahren war nie groß Thema, oder? Weil es nicht so cool war.
Eher war es halt finanziell jetzt ein paar, halt ein paar Snowboards zu haben und noch einer ein paar Ski mit ein paar Skischuhen und so, war das eigentlich nie recht. Ich hatte echt immer extra Späße und heuer, nach 20 Jahren, habe ich mir eigentlich ein paar Skischuhe gekauft. Nein, die Ski sind ein Alter von der Mama. Ich habe mir ein paar Skischuhe gegönnt und bin heuer ein paar Mal Ski gefahren. Und das gehört all noch zu dem, was ich davor gemeint habe, dass ich heuer alles anders gemacht habe. Dann habe ich gesagt, heuer will ich mal Ski fahren.
Jetzt habe ich es heute schon ein paar Mal gesagt. Eine Hammer-Saison war das für dich, mit insgesamt 4 Weltcup-Siegen. Wie steinig war aber dieser Weg bis dorthin?
Natürlich, bei den Sportler hört man allem leid, wenn sie Erfolge haben. Und leider ist ein Sportler, was jetzt nicht die Mega-Erfolge hat, wird ein bisschen untergehen und dem wird nicht recht im Vordergrund gestellt. Das ist leider im Sport auch so. Im Hintergrund ist da schon viel Schweiß und Arbeit und Zeit, was drauf geht. Deswegen sind die Erfolge auch umso schön, nicht? Dass wenn man alles gibt und sein ganzes Leben praktisch zu einem Profisportler sozusagen, um ein Profisportler zu werden, das ganze Leben widmet sozusagen. Und dann, wenn die Erfolge dann kommen, ist natürlich sehr schön und zugleich, wenn die Erfolge dann nicht da sind, ist dann eben umso bitter.
Umso ärgerlicher. Als erfolgreicher Snowboarder, wie viel Glück braucht man so unterm Strich jetzt? Wie viel Durchhaltevermögen? Was ist da so das Wichtigste?
Ja, Glück spielt natürlich überall eine Rolle, vor allem bei uns beim Parallel. Du kannst ja der beste Snowboarder der Welt sein, aber wenn du ein bisschen fuchst oder so, kann sein, dass du schon im Achtelfinale ausscheidest. Das Niveau ist extrem hoch bei uns. Wir haben sicher 30 Athleten pro Rennen, die potenziell gewinnen könnten, weil wir sind alle vorne dabei. Ja. Zum Beispiel Simon Höhl, da waren wir zu 16 in einer 60 Hundertstel, wenn ich mich nicht täusche. Und einer 60 Hundertstel auf zwei Läufe ist nicht recht viel. Deswegen, Glück spielt natürlich auch eine Rolle. Was halt ein guter Athlet ausmacht, ist die Konstanz. Und die hat mir eben ein bisschen gefällt. Wenn ich geglänzt, aber wenn ich eben schlecht gefahren bin ich eben richtig schlecht gefahren, bin ich schon in der Quali gescheitert. Nicht? Dann sind wir halt so schauen, dass wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, dass ich mich halt echt für die Zähne sozusagen qualifiziere, dass ich die Zähne end, dann war halt, dass ich die Handvoll Punkte noch mache.
Damit ist auf jeden Fall ein Traum für dich in Erfüllung gegangen. Gab es so Momente, wo du dich selbst gezwickt hast in den letzten Tagen und gedacht hast, da ist das schon wahr? Kann das schon sein?
Ja, das ist schon eigentlich sehr oft gewesen. Eben, leider. Die Saison war ziemlich turbulent. Viele Höhen, wie wir angesprochen haben, aber eben auch viele Tiefen. Ich habe viele Ausfälle gehabt und viele blöde Fehler gehabt. Schon in der Quali, was sagst du, ja, eigentlich ein Profisportler soll die Quali schon überstehen, für die 16, um in die 16 inne zu kommen. Aber die Quali ist echt schwierig. Sich in die 16 zu qualifizieren, ist echt wirklich, wirklich schwierig.
Marco Bagozza, vor allem alle Eishockey-Fans können mit diesem Namen etwas anfangen. Im Eppaner Eisstadion hat er vor kurzem seine Karriere als Schiedsrichter-Ikone beendet und heute frühstücken wir mit dessen Sohn, Daniele Bagozza. Wie stolz bist du eigentlich auf deinen Vater?
Ja, mein Vater ist eigentlich eben schon ein Leben lang. Ich bin aufgewachsen, dass er eben Schiedsrichter ist. Er macht das seit, das waren jetzt 35 Jahre, jetzt hat er es eben gelassen. Jetzt ist er ein bisschen alt und brüchig.
Das hört er bestimmt gerne jetzt.
Ja, ja. Und er hat eben leider auch viele Verletzungen zu leiden gehabt, so wie ich eigentlich. Also das hat er mir leider vererbt. Das Sport ist eben leider sehr gefährlich für die Orthopädie. Verletzungen und dass er die ganzen Verletzungen überstanden hat und nach 35 Jahren allem noch allem am Start gegangen ist, da kann ich mir schon eine Scheibe ausschneiden und das war auch ein bisschen eine Motivation für mich, meine ganzen Verletzungen wegzustecken.
Wenn er schon so sehr Feuer und Flamme fürs Eishockey spielen ist, wollte er nicht, dass du auch diesen Weg einschlägst?
Doch, ja, da war ich noch ziemlich jung, war ich noch ein kleines Kind, da hat er gesagt, magst du nicht Hockey umfangen, dann haben sie einen Kopf weggekriegt und nein, das war nichts.
Also in Zukunft hat Marco gesagt, dein Dad, er wird sich vor allem um seinen Sohn kümmern. Freust du dich darauf?
Also er ist ja sowieso schon in Pension, deswegen. Ja.
Wie meint er das? Er kümmert sich um dich oder was habt ihr da vor?
Wir machen im Sommer viele Ausflüge mit den Oldtimer, wie man das
schon privat dann? Okay.
Ja. Wir gehen auch oft auf den Berg zusammen, wir schauen. Ich versuche nach wie vor ihn zu überzeugen, ein Mountainbike zu kaufen, aber bisher hat es gescheitert und ich hoffe, das ist jetzt ein Aufruf, dass er soll sich eben so ein Mountainbike richten. Da können wir so noch Bergradl fahren.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben. Wie heißt deine Freundin?
Lisa.
Die Lisa, ist die auch manchmal mit dabei?
Lisa arbeitet viel, sie ist ein fleißiger Gitsch. Und wenn sie frei hat, dann schauen wir eben schon viel zu machen. Radl fahren gehen wir ab und zu im Sommer und wir gehen gerne auf den Berg. Aber durch den, dass sie viel, viel Freizeit haben im Sommer und sie einen Tag frei hat die Woche, schauen wir eben den einen Tag gut zu genießen.
Gibt es da schon konkrete Pläne?
Wir waren eben gerne jetzt Urlaub gefahren, aber wir müssen noch schauen, genau, wo wir hingehen.
Darüber sprechen wir aber gleich nochmal ausführlich, da muss ich ein bisschen nachhaken. Daniele Bagozza, bester Snowboarder unseres Landes aktuell. Vor einem Jahr hättest du noch nicht gedacht, dass du so genannt wirst hier aus Südtirol 1, oder?
Ja, das ist ein interessant.
So schnell geht's,
ja.
Gell?
So schnell kann es gehen, ja. aber logisch, bester Südtiroler, bester Snowboarder Südtirol ist ein Titel, was ziemlich, ziemlich schwierig ist, weil unsere Mannschaft einfach extrem stark ist. Wenn man sich da in Roland Fischner anschaut, was der als Zahn gewonnen hat, dann ist auch Marcia Aaron mit dem Gesamtweltcup und die kleine Kuh. Kugel, zugleich ist er noch mit der Ochner Nadja Weltmeister im Team-Event. Es ist, wir sind eine brutal motivierte und starke Mannschaft und nur dazu zu kehren ist für mich schon eine mega Freude mit dem.
Genau, das wollte ich dich fragen. Wie gehen eigentlich deine Südtiroler Snowboarder-Kollegen damit um, dass du es gerade so gut laufen hast?
Wir haben ein super Verhältnis zwischen den Athleten. Ja. Wir sind echt alle gute Kollegen. Da gibt es kein böses Blut. Was ich halt so verspürt habe, ist, dass sie es mir eben vergunnen. mit dem habe ich ganz eine Freude gehabt, so wie ich sie mir nicht vergunnen, wenn sie jetzt mega stark gefahren. Ich finde, es ist auch ein bisschen ein Schlüssel, dass alle Athleten zum Erfolg kommen, dass die Mannschaft das super Verhältnis hat und dass wir gute Kollegen sein, nicht nur Mannschaftskollegen, aber auch sozusagen privat gute Kollegen.
Die aktuelle Hast du eigentlich mit den Jungs so privat auch zu tun?
Ja, schon? Ja, ab und zu trifft man sich schon ein, so dann geht man mal Radl fahren, dann trifft man sich auch oft mal auf einen Kaffee oder auf ein Essen. Es ist echt schön, auch wenn man immer so mal so ein gutes Verhältnis sozusagen pflegt.
Wir schauen in die Zukunft, Daniela. Die aktuelle Saison ist Geschichte. Jetzt geht's um die Zukunft eben. Was wünschst du dir für deine neue Saison?
Für die neue Saison hatte ich eben gern meine Konstanz umstreben, dass ich, wie wir das davor gesprochen haben, dass wenn ich ein bisschen einen schlechten Tag habe, dass ich halt echt einigermaßen gut fahre und dass ich schnelle und gute Kurven da mache. Das wird sicher ein Punkt sein. Die Höhen werde ich schauen, dass ich mir nicht kalt, dass ich es gleich gut fahre, wenn nicht vielleicht nur fehlerfreier, dass man kann sagen, dass ich jetzt nicht so viel Glück brauche sozusagen, dass ich mir das Glück selber in der Hand habe. Sozusagen, dass ich selber in der Hand habe und dass ich eben selber gewinne, ohne dass jetzt das bisschen Hauch von Glück, dass es das halt braucht.
Ah, es braucht schon trotzdem, komm. Wann geht's los mit dem, bist schon mittelig drin, oder? Im Trockentraining, oder?
Wir fangen jetzt bald einmal an mit dem Training und wir treffen uns alle jede fünfte Woche mit der Mannschaft und da fahren wir dann eine Woche irgendwo hin zu einem Sportcenter, was eben in Tirrenia oder vor mir ist schon in Italien. Bis weiter unten in Italien. Ja. Und da machen wir dann eben die ganzen Übungen durch. Da kann die Trainer schauen, dass wir uns gut bewegen, schauen, dass es halt passt. Und dann schickt er uns über die fünf Wochen, wenn wir daheim sind, im Programm zu. Und dann machen wir das. Ist eigentlich mega fein, weil ich kann mir das selber ein bisschen umpassen, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe oder ich bin ein bisschen krank, dann gehe ich einfach nicht oder ich gehe ein bisschen später oder ich mache ein bisschen weniger, dann kann ich mir das eben ganz individuell umpassen, was mir gut taugt.
Aber aktuell trainierst du jeden Tag auch daheim, oder?
Ja, fast jeden Tag. Schon. Ja, fünfmal die Woche ist schon fällig. Oft kombiniere ich ein Training, dass du sagst, okay, es ist ein wunderschöner Tag, noch hast in Kraftraum unten ein paar Übungen machen, dann sage ich, nein. Okay, nicht, noch geil, lieber ein bisschen Rad fahren auf dem Berg, auf den schönen Dolomiten. Ja. Ist für mich, für die Seele viel, viel schöner und Training ist auch da gemacht.
Wie viele Stunden gehen da drauf am Tag, nur dass wir so eine Anordnung haben?
Ja, zwischen 3 und 4, an schlechten Tagen vielleicht 2, deswegen halt ein bisschen intensiver, aber ja, maximal 4, ja.
Aktuelle Weltcup-Saison ist Geschichte. Wo wirst du entspannen? Wir haben vorhin schon ganz kurz das Thema angesprochen, also Urlaub.
Ich werde versuchen, mich zu entspannen, aber mich ist mir bald einmal langweilig, wenn ich jetzt live auf den Strand rumliege.
Also werden die Malediven für dich eher ein Horror, oder?
Da habe ich eigentlich nie recht in Erwägung gezogen, aber wenn ich mit der Lisa immer sein in Urlaub und die auf den Strand liegt, dann schaue ich immer, ob da jemand Volleyball spielt oder ob da allein jemand irgendeinen Sport macht, dann gehe ich halt gleich zu und frage, ob ich ein bisschen mitspielen kann.
Da wird Lisa eine Freude haben, oder?
Ja, sie schaut dann zu, sie sonnt sich ein bisschen.
Jetzt noch in unserem großen Abschlussspiel, mein Satz, dein Satz. Bevor wir loslegen, was bringt dich so im normalen Leben auf die Ballen? Also worüber kannst du dich besonders gut aufregen?
Was mich vielleicht ein bisschen aufregt, sind Ungerechtigkeiten. Und Ungerechtigkeiten gibt es leider viel in Sport und generell auch im Leben, wenn jemand benachteiligt wird. Das sind ein bisschen Sachen, wo ich mich ein bisschen aufregen kann. Sonst schaue ich eben Sachen eher zu vermeiden, was mich aufregen, weil da geht gleich Energie weg. Und schaue, dass mein Leben eher positiv ist und ich halt allem Spaß am Leben habe. Und zur Zeit, seit allem schon bin ich recht zufrieden, wenn das gemacht habe.
So, Daniela, einfach meine Sätze komplettieren. Als Snowboarder bin ich
motiviert, glücklich, hab Spaß.
Die vergangene Saison war für mich
Turbulent, bitter und viele gute Momente.
Mein schönster Moment im Leben war bis jetzt.
Oh, viele gute Momente. Sicher ein Sieg in Davos, weil das war, soll ich sagen, ja. Das waren 4 Jahre, wo wirklich eine lange Durchstrecke war und dann da auf dem ersten Stockholmplatz zu stehen, das war ein wunderschöner Moment für mich.
Ich liebe.
Videospiele.
Wenn ich nicht auf dem Snowboard stehe, dann?
Auf Oldtimer.
Wer mich ganz gut kennt, der weiß.
Oh, dass ich gern allem auf Action bin.
Meine Freundin sagte über mich.
Dass ich zu viel zock mit den Kollegen.
Mein Lieblingsessen ist?
Spinatspatzeln.
Sexy, finde ich.
Oh, hübsches Lächeln.
Am liebsten schaue ich?
Netflix auf jeden Fall. Die Serie von Formel 1 derzeit auf Netflix finde ich wunderschön.
Mein Leben als erfolgreicher Snowboarder ist?
Abenteuerlich.
Wenn ich schlecht drauf bin, dann?
Dann ziehe ich mich zurück, los ein bisschen Musik und dann passt es wieder.
Ich werde auch weiterhin
Snowboard fahren.
Gut so. Herzlichen Dank, Daniele, für deine Zeit. Und das letzte Wort hier im Sonntagsfrühstück gehört immer meinem Gast, also dir. Bitteschön.
Danke an alle Zuhörer. Danke, dass es euch alle für den Sport interessiert. Das macht uns mega Freude ins Sportler. Und ich hoffe, wir hören ins Ball.
Das ist schon ein waschechter Grödner, vor allem aber ein sympathischer und auch sehr bodenständiger.
Wir wünschen alles Gute für die Zukunft und mögen noch viele Weltcup-Siege folgen.
Am kommenden Sonntag übrigens, Ostersonntag, eine ganz spannende Brixnerin, die junge Bestatterin Maria Christina Kastlunger.
Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.